Mythos Mann. Ein Podcast des Buddenbrookhauses Lübeck. Folge 3: Familienfluch. Vom sogenannten Familienfluch der Manns wird auf verschiedenen Ebenen gesprochen. Die Kinder selbst wissen nicht, ist es Fluch oder Segen, zur Familie zu gehören. Darüber hinaus gibt es auch düstere Spekulationen über einen Todesfluch, der noch bis in die Generationen der Eltern von Thomas Mann zurückreicht. Was hat es auf sich mit dem Familienfluch? Ich gebe diese Fragen nun weiter an Britta Dittmann, die Archivleiterin des Buddenbrookhauses und des Günter-Grass-Hauses, und an Barbara Eschenburg, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Buddenbrookhauses.
Ich denke, man kann nicht in einem wörtlichen Sinne von einem mystischen Fluch oder so etwas sprechen, das wäre zu dramatisch, sondern es geht eigentlich darum, dass mit dem Thema Familie Mann eine Bürde empfunden wurde und damit auch Verpflichtungen einhergegangen sind. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es sich um eine sehr außergewöhnliche Familie handelte. Klaus Mann schrieb in seinem Tagebuch 1936 über die eigene Familie: Was für eine sonderbare Familie sind wir? Man wird später Bücher über uns, nicht nur über einzelne von uns, schreiben. Also die ganze Familie als Phänomen, als Mythos.
Einerseits gibt es den angeblichen Todesfluch aufgrund der überdurchschnittlich vielen Selbstmorde in der Familie. Und andererseits den Schatten des bedeutenden Vaters, des Übervaters, der noch weit über dessen Tod hinaus reichte. Aber es ist eine außergewöhnlich engagierte Familie auch, oder wie sie auch bezeichnet wurde, eine amazing family.
Was hat es mit diesem Todesfluch auf sich? Woher kommt diese Idee?
Das hat mit einem Buch von Marianne Kröll zu tun, Das Netz des Zauberers, wo es darum geht, dass ein Fluch über mehrere Generationen übertragen wird. Das muss man sich so vorstellen wie so ein Grundmuster eines familiären Unbewussten, so nennt sie das auch. Und das soll eigentlich zurückreichen bis in die Generation der Eltern von Thomas und Heinrich Mann. Und sie macht das insbesondere fest am Testament des Vaters von Thomas Mann, Thomas Johann Heinrich Mann, wo dieser angeblich eben eine große Last auf die Familie übertragen hat und das so eine Art Fluch ausgelöst hat. Er ermahnt hier seine Frau, sich festzuzeigen gegenüber den Kindern und ihnen nicht alles durchgehen zu lassen, sowie sie in Abhängigkeit zu halten. Die Kinder sollten also praktisch erzogen werden, Heinrichs literarische Neigungen sollten außerdem unterdrückt werden. Und das hat laut Marianne Kröll einen großen Druck ausgeübt auf die ganze Familie. Sie hat dann auch die These vertreten, dass manche Familienmitglieder daran völlig zerbrochen sind. Also die Chance, sich nach dem Tod von diesem Fluch zu befreien, die hatten sie angeblich gar nicht. Darauf aufbauend gab es dann später auch Boulevardtitel, die sich an Marianne Kröll orientiert haben und eben genau diesen Familienfluch aufgenommen haben. Da gibt es einen Sterntitel von 2001, der hieß dann Die Manns, Fluch einer Familie, sodass sich das sozusagen verselbstständigt hat und weitergegeben wurde, weil es sehr dankbar war natürlich auch in seiner Dramatik damit umzugehen.
Eine wichtige Grundlage für diesen Familienfluch bieten die Selbstmorde der Schwestern von Thomas und Heinrich Mann, Carla und Julia. Carla Mann hat sich in jungen Jahren aufgrund einer sehr vertrackten Lebens- und vor allem Liebessituation das Leben genommen, auf sehr dramatische Art und Weise, vor den Augen der Mutter quasi. Die andere Schwester, Julia Mann, hat bürgerlich geheiratet und auch ein sehr bürgerliches Leben nach außen geführt und war aber nach innen hin morphiumsüchtig. Das heißt also, dass sie halt mit dem Leben einfach auch nicht glücklich gewesen ist, was sie geführt hat. Und nach dem Tod ihres Mannes drohte ein gesellschaftlicher Absturz, den sie nicht verkraftet hat, woraufhin sie dann 1927 freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Die Realität für Heinrich und Thomas Mann sah anders aus, denn das Testament vom Vater, das konnte man auch anders interpretieren. Da er die Firma aufgelöst hat und jedes der Kinder eine monatliche Rente aus dem Erlös erhält, die jetzt nicht sehr groß war, aber doch so viel Geld beinhaltete, dass die Brüder Mann nicht arbeiten mussten für ihren Lebensunterhalt. Sie hatten also die Zeit, sich dem Schreiben zu widmen. Und insofern kann man das Testament auch anders deuten als ein Fluch.
Und wie war es für die nächste Generation? War es ein Fluch, zur Familie von Thomas Mann zu gehören, für Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael?
Dazu hat Marcel Reich-Ranitzky mal etwas sehr Wahres gesagt. Es ist eine große Tragödie, ein Genie als Vater zu haben, sagte er. Die Selbstmorde von Kindern, von großen Schriftstellern häufen sich ja. Das sind doch nicht nur Klaus Mann und Michael Mann, die Söhne von Thomas Mann, die Selbstmord verübt haben. Es hat der Sohn von Hoffmannsthal Selbstmord verübt. Es hat die Tochter von Arthur Schnitzler Selbstmord verübt und viele andere. Mit anderen Worten, es war also laut Reich-Ranitzky ein allgemeines Phänomen, dass es eine besondere Bürde darstellt, Kind von einem Genie oder einem großen Schriftsteller zu sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie war es denn dann für die Kinder von Thomas Mann genau?
Alle Kinder von Thomas Mann wurden häufig durch ihren berühmten Vater definiert. Und das hat viele von ihnen beschäftigt. So schreibt Monika Mann in ihren Erinnerungen 1956, jenes »Wer seid ihr denn?« und »Bist du das Kind von?« schmeichelte und bedrängte uns zugleich. Und wir wussten nicht, ob jenes Gezeichnetsein vor den Leuten ein Fluch oder ein Segen sei.
Auch Klaus Mann spricht davon, dass der Vaterschatten sehr auf ihm lag und dass ihn das sehr beschäftigt hat. Und er schreibt, er siegt, wo er hinkommt, werde ich je aus seinem Schatten treten, im Tagebuch. Das heißt, auch ihn hat das besonders beschäftigt, denn er war ja einer der Kinder, die wirklich Schriftstellerei zu seinem Beruf machen wollte und ihn das sehr beschäftigt hat und der natürlich ständig diesen Schatten des Vaters hinter sich gespürt hat. In den späten 20ern sieht man dann auch, dass gerade Erika und Klaus Mann, die ältesten beiden Kinder, sehr stark definiert wurden durch Thomas Mann, durch ihren Vater. Da titelte also eine Zeitschrift Dichterkinder spielen Theater, die Berliner Illustrierte. Und man sieht also, sie waren deswegen interessant, weil sie eben die Kinder von Thomas Mann waren. Und das war das Besondere daran. Erika und Klaus waren überhaupt ein besonderes Duo. Sie haben sehr viel ausprobiert, das kann man, glaube ich, sagen. Sie haben auch allerlei Drogen ausprobiert, so ziemlich jede Droge, die man nehmen kann. Auch das kann man vielleicht ein bisschen als Familienfluch sehen, denn auch schon der Vater hat einiges an Medikamenten genommen, also Schlaftabletten und so etwas. Das heißt, es war sehr normal, dass man etwas eingenommen hat, um sich zu beruhigen, um bessere Stimmung zu haben. Und das haben auch Erika und Klaus dann sehr stark ausgebaut. Und das hat natürlich auch zu Problemen geführt. Klaus Mann, das muss man auch sagen, ist einer der Kinder, die auch Selbstmord begangen haben. Da kann man natürlich drüber spekulieren, wie viel hat das mit dem Schatten des Vaters zu tun? Oder waren es die Drogen oder die Weltlage? Das ist eine Frage, die lässt sich nicht abschließend klären. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wenn es darum geht, war es ein Familienfluch?
Auch Golo Mann hatte sehr unter dem Schatten des Vaters zu leiden. Und er drückt das sehr gut aus in einem Lebenslauf, den er beginnt mit Born as a son, did not like it, could not help it. Das zeigt, was für eine schwere Last es für ihn ist, immer nur der Sohn von Thomas Mann zu sein und nie als eigenständige Persönlichkeit zu Lebzeiten Thomas Manns angesehen zu werden. Alle Mann-Kinder schreiben und das auch recht erfolgreich. Aber es hat auch viel mit dem berühmten Vater und dem Familiennamen zu tun. Denn die Werke werden angenommen, weil dort hinter Mann steht oder weil es Sohn oder Tochter ist. Also es gibt wirklich Schwierigkeiten am Beginn der Karriere der Kinder, dass sie unabhängig von dem Namen sind. Aber es ist auch so, dass keiner ein Pseudonym benutzt, um das zu verdecken. Also es wird auch ausgenutzt, dass man Kontakte hat. Und es waren alle Schriftsteller, sie waren auch erfolgreich, aber nicht so erfolgreich wie Thomas Mann. Und alle Kinder waren finanziell abhängig von Thomas Mann. Sie wurden alle finanziell unterstützt, muss man dazu sagen. Was aber auch zu der Familie gehört, was jetzt kein Fluch ist, aber doch einen Familienzusammenhalt zeigt, ist, dass es sehr viel Korrespondenz untereinander gibt. Sie haben sich sehr viel ausgetauscht. Und gerade im Exil, zur Exilzeit, wo sie über die ganze Welt verstreut gewesen sind und lange voneinander getrennt gewesen sind, gibt es eine sehr, sehr rege Korrespondenz, die halt eben auch zeigt, dass diese Familie auch einen gewissen Zusammenhalt hat. Viele Briefe, die es heutzutage noch gibt, die zeugen davon. Es ist aber auch, das muss man dazu sagen, ein wichtiger Part in dieser Familie, Katja Mann, die das Zentrum dieser Familie darstellt und die das ganze Familiennetz zusammenhält und organisiert. Und die das Zentrum ist, die die Korrespondenz mit den Kindern immer wieder aufrechterhält und die dafür auch sorgt, dass Thomas Mann vielleicht nicht alles erfährt, was die Kinder machen, die aber immer dafür sorgt, dass die Kinder Geld bekommen.
Die Familie wird im Exil dann auch sehr stark als Kollektiv wahrgenommen und als Amazing Family sogar berühmt. Erika und Klaus, die starten sogenannte Lecture-Tours durch Amerika, stellen da ihre Bücher vor, reden aber eben auch ganz stark gegen den Faschismus, gegen das nationalsozialistische Deutschland, klären auf. Und da kommt es dann auch zu dieser Betitelung Amazing Family. Das geht nämlich zurück auf einen Diplomaten, Politiker, Historiker und Essayisten namens Harold Nicholson. Der hat eben über Erika Manns School for Barbarians geschrieben im Londoner Daily Telegraph. Und da spricht er von der Amazing Family, dass eben die ganze Familie so engagiert ist. Das wurde dann auch bekannt. Natürlich waren Erika und Klaus Mann bekannt als Kinder von Thomas Mann. Und jetzt hat man sie aber wahrgenommen als Familie, die gemeinsam zusammensteht, auch für eine Sache, für ein gemeinsames Anliegen im Exil gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Das wird ja auch schon zu Beginn des Exils wichtig, denn die Kinder von Thomas Mann, Erika und Klaus, sind es, die ihn dazu drängen, ganz klar Stellung gegen den Faschismus zu beziehen und gegen Nazi-Deutschland.
Wie verändert sich die Familienwahrnehmung nach dem Tod von Thomas Mann? War sein Erbe Fluch oder Segen?
Erika Mann, die älteste Tochter, wird zur Nachlassverwalterin des Zauberers. Sie selbst bezeichnet sich als bleicher Nachlassschatten. Und sie schreibt ein Buch über Thomas Mann ein Jahr nach seinem Tod, genau wie ihre Schwester Monika. Das Buch von Erika heißt »Mein Vater, der Zauberer«, das Buch von Monika »Vergangenes und Gegenwärtiges«. Und über diese beiden Bücher entbrennt ein Streit zwischen den Schwestern, in dem es auch um die Deutungshoheit des Werkes von Thomas Mann geht. Denn aus der Sicht von Erika ist der Vater bei Monika nicht ganz so positiv dargestellt, wie Erika es haben möchte. Golomann kann erst schreiben, als der Vater tot ist und der Bruder Klaus. Und er befreit sich damit erst sehr spät von dem Schatten der Familie, vor allem von dem Vaterschatten. Er wird dann aber ein sehr erfolgreicher Schriftsteller und findet halt seinen ganz eigenen Weg zu schreiben, indem er historische Themen aufgreift wie Wallenstein oder die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts schreibt.
Auch für Michael Mann ändert sich viel nach dem Tod des Vaters. Er beschreitet nochmal einen ganz neuen Weg. Er war vorher Musiker, Bratschist, ist damit auch aufgetreten. Und dann beendet er aber diese Karriere sehr abrupt und wird Germanist, studiert nochmal Germanistik und beschäftigt sich auch ganz dezidiert mit dem Werk des Vaters, etwa dem Dr. Faustus. Und zum 100. Geburtstag von Thomas Mann tourt er durch die Welt, kommt auch nach Lübeck, ja, und spricht über den Vater. Und in diesem Zuge widmete er sich sogar den Tagebüchern von Thomas Mann sehr ausführlich, liest die also alle und möchte die herausgeben. Und das stellt sich als Schwierigkeit dar, weil natürlich, wenn das ein eigenes Kind macht, plötzlich liest man da Sachen über sich selbst. Und eine der Dinge, die als problematisch gesehen wird, das ist, dass er seine eigene Abtreibung oder die geplante Abtreibung von sich im Tagebuch wiederfindet. Und das soll ihn sehr belastet haben. Er wurde dann nicht abgetrieben, aber man hat es tatsächlich erwogen. Es ging da auch um gesundheitliche Sorgen, die die Mutter betrafen, warum man das überhaupt erwogen hat. Aber das war natürlich ein Schock für ihn, überhaupt wie über ihn gesprochen wird im Tagebuch. Und da wurde auch in der Forschung schon viel darüber spekuliert, inwieweit hat ihn denn das beeinflusst. Denn auch Michael Mann soll sich das Leben genommen haben. Seine Frau Gret hat immer gesagt, es war eine Überdosis, aber sie glaubte nicht an einen Selbstmord. Also da ist auch viel Spekulation natürlich dabei. Aber diese Beschäftigung mit dem Vater war auch für Michael Mann sicherlich eine schwere Last.
Einfacher ist es immer für Elisabeth gewesen, das erklärte Lieblingskind von Thomas Mann. die sich auch ihren ganz eigenen Weg gesucht hat und Professorin für Seerecht geworden ist. Sie hat sich für die Meere engagiert und das sehr erfolgreich. Dass ihr Lebensthema, die Weltmeere, nicht von ganz ungefähr kommt, das hat auch sehr viel mit dem Vater zu tun, der auch in Lübeck am Meer aufgewachsen ist, seine Urlaube an der Ostsee verbracht hat und immer wieder Urlaub an der See gemacht hat. Und die Liebe zum Meer, die kommt sicherlich über den Vater. Aber Elisabeth ist in diesem Bereich, diesem Engagement für das Meer, doch eine Koryphäe geworden. Und in diesem Bereich der Wissenschaft war es auch überhaupt kein Thema, dass sie die Tochter von Thomas Mann gewesen ist. Elisabeth ist zum Ende ihres Lebens noch zur Stimme der Familie Mann geworden. Das hängt natürlich zusammen mit dem Dokudrama von Heinrich Belloeur, Die Manns, welches 2001 im Fernsehen gezeigt worden ist. Sie zeigt dort sehr gut auf, dass sie ihre Familie als Segen empfindet, was natürlich kein Wunder ist, wenn man das Lieblingskind von Thomas Mann ist. Aber sie hat mit sehr viel Charme und Humor und Witz uns die Geschichte der Familie miterzählt.
Der Lieblingsenkel von Thomas Mann, das war Frido Mann. Und der ist eigentlich bis heute die Stimme der Manns geblieben. Ist auch noch letztes Jahr in Lübeck gewesen zum Thomas-Mann-Jubiläum und trägt dieses Erbe sozusagen weiter, hat auch selber geschrieben und macht das zu seiner Sache, hält ganz viele Interviews, obwohl er auch mittlerweile schon ein hohes Alter erreicht hat. Der Sohn von Frido Mann hat schon gar nicht mehr viel mit dem Schriftsteller Thomas Mann zu tun. Er ist also Agrarwissenschaftler geworden und auch dessen Sohn Britta hat nicht mehr viel mit dem Schriftsteller Thomas Mann zu tun, oder?
Ja, tatsächlich hatte ich die Gelegenheit, Lukas Mann, also den Enkel von Frido Mann, mal zu interviewen, der Informatiker ist und der mir dann auch erzählt hat, dass er mal versucht hat, Buddenbrook zu lesen, aber er fand es viel zu verschnörkelt. Und dass sein Nachname, also er heißt halt Lukas Mann, tatsächlich heutzutage mehr ein Funfact auf Partys ist, wenn man dort erfährt, dass er mit den berühmten Manns verwandt ist.
Man sieht also, glaube ich, das Thema ist komplex und von einem Fluch im Sinne eines mystischen Unheils oder so etwas kann man wohl kaum sprechen. Es ist aber natürlich ein Thema, wenn man so einen großen Namen hat, der auch heute noch bekannt ist, dass es auch die folgenden Generationen einfach noch betrifft.
Es gibt ein großes Erbe und ja auch einen Schatten, der lange Zeit für die Kinder eine große Rolle gespielt hat, aber natürlich auch etwas Erdrückendes hat. Man darf auch nicht vergessen, dass das Ganze für die Familie auch etwas Positives hatte, denn die Tantiemen bezüglich des Werkes Thomas Mann, die flossen viele Jahre bis zum Anfang diesen Jahres. Und davon konnte die ganze Familie, die Kinder, die Enkel, die Urenkel sehr gut verdienen. Die Kinder von Thomas Mann beurteilten ihre Familie sehr unterschiedlich. Im Laufe der Zeit hat sich die Sichtweise Einzelner geändert und verschoben, sodass Golo Mann, der eher vergrätzt über seine Familie war und verärgert, doch zu seinem Lebensende etwas friedfertiger geworden ist und die nicht mehr ganz so schlimm beurteilt hat. Und auch bei Monika Mann war das so, dass sie dann doch zu ihrem Lebensende die Familie Mann positiver gesehen hat.
Uns erscheint es heute als großer Segen, dass Thomas Mann nicht nur selbst ein großartiger Schriftsteller war, sondern eine ganze Familie hatte von Schriftstellerkindern und das literarische Erbe bis heute weitergetragen wurde, etwa von seinem Enkel Frido. Wir als Buddenbrookhaus feiern also die Amazing Family. Wir beschäftigen uns nicht nur mit den Brüdern Heinrich und Thomas Mann, sondern immer auch mit der ganzen Familie Mann.